Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 21. Mai. Wenn wir unseren Enkeln dereinst von dem Pandemiejahr 2021 erzählen und wie wir in Deutschland die dritte Corona-Welle gebrochen haben, dann werden wir wohl von der Bundesnotbremse sprechen. Von Ausgangssperren nach 22 Uhr, von geschlossenen Restaurants, Kinos und Theatern, von Schulen, die den Präsenzunterricht mehr oder weniger eingestellt haben. Wie wir diese Bundesnotbremse in unserer persönlichen Erzählung bewerten werden, das bleibt uns überlassen. Die Erzählung der Großen Koalition hingegen ist schon jetzt klar. Die Bundesnotbremse war der Gamechanger.
Mir ist bewusst, dass sich die Beliebtheit der Notbremse in Grenzen hält. Aber wir brauchen sie als Wellenbrecher für die dritte Welle.
So hat es Angela Merkel formuliert. Und Karl Lauterbach, der Corona-Erklärer der Nation, ist sich sicher,
die Bundesnotbremse wird.
Ist dem wirklich so? Mein Kollege Olaf Gersemann, Leiter des Wirtschaftsressorts der Welt, wertet seit Beginn der Pandemie die offiziellen Statistiken zur Corona-Entwicklung aus. Er kommt anhand der Daten zu dem Schluss, die Trendwende in der dritten Welle hat bereits vor Inkrafttreten der Bundesnotbremse eingesetzt.
Die Trendwende in der dritten Infektionswelle ist zeitlich früher zu verorten. Bei den über 14-Jährigen hatte der 7-Tage-Schnitt der neuen Corona-Fälle bereits am 17. April seinen Höhepunkt erreicht. Eine volle Woche also vor Inkrafttreten der sogenannten Bundesnotbremse. Ausgangssperren und Co. haben vielleicht anfangs geholfen, die neue Abwärtsdynamik zu stabilisieren, mehr aber auch nicht. Die Triebkräfte für die Trendwende müssen andere gewesen sein. Vermutlich eine Mischung aus Saisonalität und Impfeffekt.
Trotzdem hält die Bundesregierung an starren Inzidenzwerten fest. 150, 100, 50. Diese Zahlen entscheiden nach wie vor über das Maß an Freiheit, das uns zugestanden wird. Dabei gibt es jede Menge andere Zahlen, die gegen die bundesweite Inzidenzfixiertheit sprechen.
Die Senioren sind jetzt größtenteils geimpft. Dementsprechend sinken hier die Ansteckungszahlen. In der Altersklasse 80 plus betrug die Inzidenz Ende 2020 noch mehr als 300. Als das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen wurde vor einem Monat, war sie schon auf 70 gesunken. Aktuell liegt die Inzidenz noch bei 30. Kitas und Schulen wiederum haben sich, anders als vielfach beschworen, eben nicht als die Pandemietreiber erwiesen. Es gab eine Welle von gemeldeten Infektionen im März und April bei Kindern und Jugendlichen. Das ist richtig, doch die scheint im Rückblick betrachtet vor allem den vermehrten Tests geschuldet gewesen zu sein. Dass neue Infektionswellen aus dem Ausland hinüberschwappen, steht bis auf Weiteres auch nicht zu befürchten. Drei der neuen Nachbarländer Deutschlands haben sogar niedrigere Inzidenzwerte als wir. Und in den anderen sechs gehen die Fallzahlen ebenfalls zurück.
Ob die Bundesnotbremse der tatsächliche Wellenbrecher war oder nicht, die Geschäftsgrundlage, um an ihr weiter festzuhalten, ist entfallen. Deshalb gehört sie außer Kraft gesetzt. Sofort und nicht erst, wie bisher vorgesehen, Ende Juni. Dann könnte die Erzählung von der Bundesnotbremse mit dem Satz beginnen, mit dem alle guten Geschichten anfangen. Es war einmal. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder über seinen Armin Laschet-Kater, die Rückkehr zur Schuldenbremse und mögliche Steuererhöhungen nach der Bundestagswahl.
Wir brauchen keine Steuererhöhungen, die machen auch keinen Sinn. Sie ersticken auch. Sie ersticken genau in der Zeit, in der wir Aufbruch, Aufschwung, Innovation, Initiative brauchen, ersticken sie das Ganze.
Unser Hauptstadtteam spricht mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, über die Einsatztauglichkeit unserer Truppe. Wir staunen über neue, rigorose Umweltmaßnahmen in Paris und wir machen uns Gedanken über die Jogginghose. Vor allem die, die Superstar Billie Eilish uns andrehen will. Die Union muss zur hellen Seite der Macht. Das hat Markus Söder gesagt. Gerne hätte er sie selbst dorthin geführt als Kanzlerkandidat. Der aber heißt nun Armin Laschet und nicht Markus Söder. Was allerdings nicht bedeutet, dass der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident sich unterordnet. Die CSU und vor allem Söder wollen in diesem Bundestagswahlkampf eine herausgehobene Rolle spielen. Welche Pläne sie haben, von der Schuldenbremse über Steuern bis hin zur Mütterrente, darüber habe ich mit Markus Söder am Telefon gesprochen. Und auch über den Leinwandhelden, der in seiner Tassensammlung mit Filmmotiven noch fehlt. Guten Tag, Herr Söder.
Schönen guten Tag.
Herr Söder, in den vergangenen Wochen hat ein Wort eine Renaissance erlebt, das eigentlich seit jeher ein Maßstab für politische Entscheidungen sein sollte, nämlich die Generationengerechtigkeit. Das Verfassungsgericht hat Generationengerechtigkeit im Kontext der Klimagesetzgebung eingefordert. Aber eigentlich ist doch nicht nur in der Klimapolitik, sondern auch in der Finanzpolitik entscheidend, welchen Handlungsspielraum nachfolgende Generationen haben. Und auf diesen Handlungsspielraum zahlt die Schuldenbremse ein. Und die wird jetzt nun ausgerechnet von der Union, also Olaf Scholz möchte 2023 zu dieser Schuldenbremse zurückkehren, von der Union in Frage gestellt. Anfang des Jahres war es Kanzleramtsminister Braun, der das getan hat. Und jetzt hat gerade Peter Altmaier erklärt, dass die Schuldenbremse womöglich erst 2024 wieder eingesetzt wird. Wie steht die CSU zur Schuldenbremse, Herr Söder?
Die Schuldenbremse hat einen guten Grund. Es soll verhindert werden, dass man zulasten der nächsten Generation Unmengen an Schulden anhäuft und dass die gegenwärtigen Haushalte von Zinslasten erdrückt werden. Deswegen ist für uns ganz klar, zum frühestmöglichen Zeitpunkt muss eine Zurück zur Schuldenbremse erfolgen, zu einem soliden Wirtschaften. Und deswegen gibt es dazu jetzt keine Spielereien. Und es ist auch wichtig, dass wir uns überhaupt einmal beim gesamten Haushaltsgebaren, auch bei Olaf Scholz, nochmal genau anschauen, wie viel Luftbuchungen da möglicherweise gemacht wurden. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob all die Versprechen, die Olaf Scholz in der Finanzierung der nächsten Jahre gemacht hat, tatsächlich hinterlegt sind. Deswegen brauchen wir also zwei, eine solide Finanzpolitik, die auf Dauer die Schuldenbremse wieder ins Visier nimmt. Und zweitens auch nochmal nach der Wahl eine klare Eröffnungsbilanz einer denkbar neuen Regierung, wie die finanzielle Situation aussieht.
Jetzt haben Sie ein klares Statement abgegeben, allerdings ohne eine klare Zahl. 2023 Rückkehr zur Schuldenbremse, ja oder nein?
Wenn Corona, die Pandemie, weitgehend beendet ist, dann muss es ein Zurück zur Schuldenbremse geben. Andere Argumente, möglicherweise wir haben noch hier und da Investitionsbedarf oder wir müssen den Klimaschutz abfinanzieren, sind weder verfassungsrechtlich noch politisch eine Begründung, die Schuldenbremse dauerhaft auszuhebeln und auszusetzen.
Aber eine konkrete Zahl mögen Sie nicht nennen, eine Jahreszahl.
So schnell wie möglich. Ob es nächstes Jahr schon der Fall sein wird, wird man sehen. Besser wär's.
Das heißt, Sie sind noch ambitionierter als Olaf Scholz und könnten sich sogar 2022 vorstellen.
Wenn es finanziell geht, wenn wir einen Aufschwung jetzt auch organisieren, möglicherweise dann eben nach der neuen Bundesregierung mit einem entsprechenden Programm von Steuersenkungen, verbunden gerade im wirtschaftlichen Bereich, mit Energiesteuersenkungen für die breite Masse und auch mit einem ambitionierten Technologieprogramm, das jetzt als prioritäres Konjunkturprogramm läuft, dann glaube ich, können wir insgesamt auch mehr Steuereinnahmen generieren, die dann dazu helfen, die Schuldenbremse einzuhalten.
Okay, Sie wollen über Steuersenkungen mehr Steuereinnahmen generieren. SPD und Grüne haben zur Finanzierung der Schulden, aber auch der künftigen Klimapolitik sich klar positioniert und gesagt, es soll durch Umverteilung gehen, also eine Vermögenssteuer, einen höheren Spitzensteuersatz zum Beispiel. Die FDP wiederum hat ihr Wahlprogramm gerade verabschiedet und Steuererhöhungen rigoros ausgeschlossen. Sie schließen Steuererhöhungen auch aus.
Wir brauchen keine Steuererhöhungen, die machen auch keinen Sinn. Steuererhöhungen führen, auch so wie es die Linke, politische Linke vorschlägt, erstens einmal nicht zu höheren Steuereinnahmen, sind in der Regel relativ kleine Einnahmen, die kommen, die gar nicht ausreichen, um die Herausforderungen, die angedacht sind, zu finanzieren. Und zum anderen ist es so, sie ersticken auch. Sie ersticken genau in der Zeit, in der wir Aufbruch, Aufschwung, Innovation, Initiative brauchen, ersticken sie das Ganze. Wir brauchen eher weniger Bürokratie und weniger Steuern. Und insbesondere im Bereich Unternehmenssteuern sollten wir auf das internationale Mindestmaß, das jetzt andiskutiert wird, uns auch selbst als Deutschland einpegeln. Das würde unseren Unternehmen einen Riesenschub nach vorne bringen. Ich bin dafür, bei der CO2-Bepreisung mehr zu machen, weil es dort nämlich sinnvoll ist, nach Verbrauch den CO2-Preis zu generieren. Dafür muss es Entlastung geben. geben, und zwar 1:1 eine Entlastung geben über niedrigere EEG-Umlage, fast bis auf null, die Stromsteuer zu senken, und wir sollten noch ein Ausgleichsmodell für die Bürger überlegen, die insbesondere sozial am stärksten davon betroffen sind.
Das ist eine ganze Menge. Lassen Sie uns nochmal konkret die Unternehmenssteuer nehmen. Also da haben Sie gerade ein klares Statement abgegeben, die Unternehmenssteuer in Deutschland zu senken. Wir haben ja mit die höchste Steuerbelastung für Unternehmen im internationalen Vergleich. Die wollen Sie senken.
Ja, die müssen wir senken, denn eines steht ja fest, Sie haben es zu Recht angesprochen, unsere Partner haben alle die Unternehmenssteuern massiv gesenkt, sodass wir von einer Unternehmenssteuersatz, der früher nur die letzten Jahre im mittleren Bereich war, jetzt wieder ganz an die Spitze gekommen sind. Das bedeutet einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn man sich jetzt international schon auf Mindestbesteuerung, Unternehmensbesteuerung festlegen will, was ich sehr gut finde, damit es da keinen Wettbewerb nach unten gibt, sollten wir uns genau auf ein solches Level einpegeln.
So ähnlich haben Sie geklungen im letzten Bundestagswahlkampf, als es um den Solidaritätszuschlag ging. Da hat die CSU gemeinsam mit der CDU gesagt, der wird komplett abgeschafft. Fakt ist, 10% der Steuerzahler müssen ihn immer noch berappen. Und das sind nicht die Reichen, sondern es sind gerade kleine und mittelständische Unternehmer. Warum sollen wir Ihnen jetzt glauben, dass es bei der Unternehmenssteuer anders sein wird?
Neue Regierung, neue Herausforderung, neue Antworten. Wir erleben ja jetzt ohnehin, dass es eine völlig veränderte Situation geben kann nach der Bundestagswahl. Und deswegen glaube ich, müssen wir einfach sehen, nach Corona brauchen wir einen Aufschwung, einen organisierten. Und der Aufschwung muss auch von vielen getragen werden, gerade von denen, den mittelständischen Unternehmen, die bei uns in Deutschland die eigentlichen Leistungsinnovatoren sind. Und ich bin auch ganz sicher übrigens, dass der Soli fallen wird, weil er allein verfassungsrechtlich auf Dauer diese Spreizung nicht haltbar ist, sollten wir umgekehrt genauso Möglichkeiten setzen, die Unternehmenssteuern zu senken. Was macht es für einen Sinn, dort Steuern zu erhöhen, was dazu führt, dass Startups bei uns nicht hier bleiben, dass Unternehmen abwandern und am Ende haben wir von einem hohen Steuersatz gar nichts, außer keinen Steuereinnahmen.
Es ist ja wahrscheinlich, dass Sie mit den Grünen über Koalitionen verhandeln. Ich frage mich gerade, wenn Sie damals gegen eine geschwächte SPD, die das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten geholt hat, den Soli nicht durchsetzen konnten, wie wollen Sie Steuersenkungen gegen die Grünen durchsetzen, die im Moment vor Kraft gar nicht laufen können?
Das wird Armin Laschet schaffen.
Der arme Kerl. Zu Armin Laschet komme ich gleich nochmal. Ich möchte aber einmal noch die Generationengerechtigkeit ansprechen. Ein anderes Thema, wo Generationengerechtigkeit eine Riesenrolle spielt, ist ja die Rente. Und unser Rentensystem ist nicht mehr generationengerecht. Immer weniger Junge müssen für immer mehr Alte zahlen. Nichtsdestotrotz hat die Große Koalition, an der die CSU ja auch beteiligt ist, in den vergangenen Jahren die Rente mit 63 eingeführt und auch die Mütterrente. Können wir uns tatsächlich solche Wohltaten noch leisten, wenn wir ein generationengerechtes Rentensystem wollen?
Also wenn Sie von Generationengerechtigkeit reden, dann ist die Mütterrente keine Wohltat, sondern genau ein generationengerechtes Element. Denn es entlastet und stärkt gerade diejenigen, die für Generationengerechtigkeit eingetreten sind, nämlich unsere Mütter. Und die wenig Möglichkeiten hatten, in der Zeit berufstätig zu sein, in den Jahren, von denen wir reden, und entsprechende renteneigene Leistungen aufzubauen. Da, finde ich, war das besonders gerecht. Und deswegen stehe ich auch dazu, die Mütterrente ist mit Abstand das nachhaltigste und generationengerechteste Rentenprojekt.
Wenn Sie das so sehen und die Mütterrente so generationengerecht ist aus Ihrer Perspektive, wird dann die Mütterrente 3 auch noch kommen, also die endgültige komplette Anpassung der Rentenpunkte für Kindererziehungszeiten vor 1992 und nach 1992?
Für die CSU ist das eine klare Forderung.
Das heißt, es wird im Wahlprogramm stehen?
Wir wollen es einbringen, jawohl.
Wenn wir schon beim Wahlprogramm sind, es hieß ja, CDU und CSU werden diesmal ein gemeinsames Wahlprogramm verabschieden. Jetzt heißt es, es wird einen eigenen Bayern-Part geben. Also jetzt, wo Sie wieder pur Ministerpräsident und CSU-Chef sein dürfen, gilt offenbar wieder Bayern first. Warum braucht es diesen Bayern-Part? Wäre nicht ein wirklich gemeinsames Programm ein Zeichen der Geschlossenheit, was es jetzt gerade ganz gut gebrauchen könnte?
Es gibt ja ein gemeinsames Programm, das ist die Grundlage für alles, aber es gibt immer noch bayerische Besonderheiten im Klimaschutz beispielsweise, wenn es um die Alpen geht oder wenn es um die Frage geht der bayerischen Landwirtschaft, die ökologischste ist übrigens in Deutschland, wenn man die Anzahl der ökologischen Leistungen und auch der Ökobauern sieht. Oder wenn Sie beispielsweise daran denken, dass bestimmte Technologiefelder bei uns ganz anders ausgeprägt sind wie bei Luft- und Raumfahrt, dann sind das alles Bereiche, die besonders in Bayern da sind. Und da wir eine eigenständige Partei sind und auch einen überproportionalen Anteil erbringen, bringen wollen, für das Gesamtergebnis, also zum Nutzen des Ganzen, glaube ich, macht es durchaus Sinn, neben den, dem großen Regierungstanker noch ein bayerisches Schnellboot daneben zu schicken.
Und Armin Laschet ist Ihnen dankbar für dieses bayerische Schnellboot?
Ich glaube, Armin Laschet freut sich sehr auf die gemeinsame Arbeit und Zusammenarbeit. Wir haben ein gemeinsames Ziel, das wir haben als CDU-CSU, nach 16 Jahren Union zu zeigen, dass wir viele neue Ideen haben und dass wir eine stabile Regierung der Zukunft bilden.
Das klingt super.
Finde ich auch, ehrlich gesagt.
Ja, Sie haben ja in den vergangenen Monaten auch als Ministerpräsidenten eine riesige Krise bewältigen müssen, nämlich die Corona-Krise. Und gute Politiker macht aus, dass sie auch in kritischen Situationen alle Tassen im Schrank behalten. Wir haben von Ihnen zumindest in den vergangenen Monaten sehen können, dass Sie eine Leidenschaft für Tassen mit Filmmotiven haben. Also ich habe Tassen gesehen mit Star Trek, Star Wars, Games of Thrones, das Zitat Winter is coming. Ich finde ja, da fehlt noch ein Tassenmotiv, nämlich das von Highlander. Es kann nur einen geben. Wer der eine in Bayern ist, das ist ja klar. Und wer es in der Union auf Bundesebene sein sollte, eigentlich auch. Dennoch gibt es gerade in der CDU nicht wenige, die glauben, mit Ihnen als Kanzlerkandidaten würde die Union in den Umfragen nicht hinter den Grünen liegen. Was machen solche Aussagen mit Ihnen? Schmeichelt Ihnen das oder kommt auch Wehmut auf?
Nein, das war eine Entscheidung, die getroffen wurde und die ist dann auch damit erledigt. Und ich bin ein Fan davon, nach vorne zu schauen. Ich verharre selten im Gestern, sondern blicke immer auf das Morgen. Und wir haben eine wirkliche große Herausforderung. Es wird ein knappes Finale werden bei der Bundestagswahl. Deswegen müssen wir jetzt alle Kräfte mobilisieren. Und insofern habe ich da kein Problem, wenn jetzt bei der Bundestagswahl es Armin Laschet-Tassen gibt.
Aber Politiker, Herr Söder, sind doch Gott sei Dank auch nicht frei von menschlichen Regungen. Und Sie hatten sich für die Kanzlerkandidatur entschieden. Sie haben dafür auch gekämpft. Und Sie haben am Ende verloren. So etwas geht doch nicht ohne Emotionen vonstatten. Wie haben Sie sich gefühlt, als klar war, Sie werden es nicht?
Das ist eine Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung natürlich auch ein bisschen gewesen.
Warum Erleichterung?
Erleichterung zum einen mal, dass wir jetzt eine Entscheidung hatten. Erleichterung auch darüber, dass natürlich für mich das eine ganz große Herausforderung gewesen wäre. Ich habe ja das Angebot bewusst gemacht, um zu helfen. Es war aber nicht mein Lebensziel oder der Lebensplan, den man klassisch als CSU-Vorsitzender oder bayerischer Ministerpräsident hat. Insofern war Erleichterung, dass wir die Entscheidung darüber hatten. Und es ist für mich privat, natürlich als Mensch, auch der sicherlich freiere Weg. Enttäuschung eben darüber spielt natürlich auch mal ein bisschen mit. Denn wenn man ein Angebot macht, hätte man sich gefreut, wenn es angenommen wird. Aber das ist schnell verwunden, sondern im Gegenteil, die Herausforderung ist so groß, dass das Zusammenarbeiten an erster Stelle steht. Und ich wünsche Armin Laschet alles Gute, denn ganz klar ist es, der Wahlerfolg basiert auf den Persönlichkeiten der Führung. Das heißt, es kommt auf den Kanzlerkandidaten an und er hat meine und unsere volle Unterstützung.
Wie sehr nervt es Sie dann, dass alles, was Sie derzeit sagen und tun, in der Öffentlichkeit zumindest unter der Folie betrachtet wird, eigentlich hält er sich ja für den Besseren. Und egal, was Sie sagen, es wird immer gesucht nach der versteckten Kritik an Armin Laschet. Nervt Sie das?
Nein, das machen ja nur Journalisten.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wir Journalisten werden Sie natürlich weiterhin beobachten und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Herr Söder.
Herzlichen Dank auch.
Und Dagmar, was ist heute in der Hauptstadt los?
Da ist die Bundeswehr unser Thema. Mehr dazu weiß Gordon Ripinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, lieber Gordon.
Ja, guten Morgen, Dagmar. Das war die Woche der Bundeswehrreform in Berlin. Annegret Kamp-Karrenbauer hat präsentiert, wie sie sich die Bundeswehr der Zukunft vorstellt. Ein Reformpapier hat sie vorgelegt und das hat es in sich. Es geht darum, dass die Truppe wieder agiler werden soll, sich mehr auf das Thema Bündnisverteidigung vorbereiten soll. Und wir haben in unserem Hauptstadt-Podcast darüber gesprochen, und zwar mit dem Generalinspekteur, mit Eberhard Zorn.
Wenn wir heute also einen Auftrag der NATO erfüllen, Reaktionskräfte zum Beispiel im Jahre 2023 aufzustellen, dann beginnen wir bereits jetzt in diesem Jahr, diese Kräfte zunächst auszubilden, dann materiell richtig auszustatten und überhaupt erstmal eine 100%ige Befüllung materiell und personell sicherzustellen. Damit erfüllen wir unsere heute gesetzten Aufträge. Wir haben aber danach dann hier zu Hause in den Kasernen keine Truppenteile, die so aus dem Stand heraus noch in der Lage wären, dann in der Tat hat, sehr kurzfristig dann auch zu reagieren, bis auf die Krisenkräfte der nationalen Vorsorge. Das heißt, hier müssen wir wieder vorankommen, dass wir im Kontext der Einsatzbereitschaft noch weitere Kräfte, und zwar möglichst geschlossen aufgestellt und ausgebildet, verfügbar haben. Das ist die Forderung der NATO, die auch auf uns jetzt zukommen wird. Und ich will erweitern, das ist auch die Forderung der Europäischen Union, die mit der European Battle Group ein stehendes Element hat, aber in der Zukunft auch darüber nachdenkt, strategische Reserven aufzusetzen. Und auf diese Situation müssen wir uns einstellen.
Das war der Generalinspekteur. Und wer das ganze Gespräch hören will, der kann das tun. Hauptstadt, der Podcast, kommt am heutigen Freitag um 12 Uhr auf thepioneer.de raus.
Vielen Dank, Gordon.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass unsere Kollegin Sophie Schimanski ziemlich erkältet ist und deshalb die Folgen ihres täglichen Podcasts Wall Street Daily entfallen. Wir bitten um Entschuldigung, wünschen Sophie an dieser Stelle gute Besserung und sind ziemlich zuversichtlich, dass sie nach diesem langen Pfingstwochenende kommende Woche wieder aus New York für uns berichten wird.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Wenn der liebe Gott sich im Himmel langweilt, dann öffnet er das Fenster und betrachtet die Boulevards von Paris. So hat es zumindest Heinrich Heine gesehen. Wenn ein Grünen-Politiker sich langweilt, dann öffnet er die Verbotsschublade und verbannt die Autos aus den Straßen von Paris. Die Innenstadt soll zur No-Go- bzw. No-Drive-Area werden, hat der Grünen-Politiker David Billiard jetzt angekündigt. Er ist in der Stadtregierung zuständig für die Umgestaltung des öffentlichen Raums. Und geht es nach ihm, dann sollen ab 2022 im Zentrum von Paris keine Motorengeräusche mehr zu hören sein. Ausgenommen werden öffentliche Verkehrsmittel und Taxen. Und das ist gut. Denn wenn der Deutsche sich mal richtig gehen lässt oder sich zumindest vorstellt, sich mal richtig gehen zu lassen, also wenn er, wie schon Udo Jürgens sang, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen will, dann denkt er daran, in zerrissenen Jeans durch San Francisco zu gehen oder er denkt an ein Taxi nach Paris. Einfach nur so zum Spaß.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass die Jogginghose das Trendmodestück des Jahres 2021 ist, zumindest laut Deutschem Modeinstitut, damit haben wir uns abgefunden. Schließlich ist Pandemie. Dass Billie Eilish als Singer-Songwriterin derzeit eine der weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen mit ihrer Jogginghosen-Kollektion diesem Trend weiter Auftrieb gibt, geht auch noch in Ordnung. Dass aber eine Jogginghose aus der Billie Eilish-Kollektion 220 Euro kosten soll, das geht wirklich zu weit. Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, hat Karl Lagerfeld einst gesagt. In Corona-Zeiten bestimmt Kontrolle unser Leben. Da sollten wir uns nicht auch noch in Hosen mit Gummizug verlieren. Ja, unser berufliches Leben spielt sich vor allem in Videokonferenzen ab, in denen wir zu Menschen ohne Unterleib werden. Unser gesellschaftliches Highlight ist der Besuch im Supermarkt, wo der Einkaufswagen unser Beinkleid verdeckt. Und dennoch, die Post-Corona-Zeit darf nicht zum Zeitalter der Jogginghose werden. Wie sagte Goethe einst, an der Farbe der Hose lässt sich die Sinnesweise, an dem Schnitt die Lebensweise des Menschen erkennen. Was die Jogginghose und die Lebensweise angeht, so hat es der wunderbare Charles Aznavour auf den Punkt gebracht.
Du bist so komisch anzusehen, denkst du vielleicht, das finde ich schön.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir nur auf die Nerven gehst, ich trinke schon die halbe Nacht. Und hab mir dadurch Mut gemacht, um dir heute endlich zu gestehen, ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Mit deiner schlampigen Figur gehst du mir gegen die Natur.
Mir fällt bei dir nichts anderes ein, als Tag und Nacht nur brav zu sein. Seit Wochen lebe ich neben dir und fühle gar nicht neben mir. Nur dein Geschwätz so leer und dumm, ich habe Angst, das bringt mich um. Ja, früher warst du lieb und schön, du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Du bildest dir doch wohl nicht ein, du könntest reizvoll für mich sein. Mit deinen unbedeckten Knien, wenn deine Strümpfe Wasser ziehen. Du läufst im Morgenrock herum, ziehst dich zum Essen nicht mal um. Deine Haare, da baumeln kreuz und quer, die Lockenwickler hin und her. Und schiefe Hacken obendrein, wie fiel ich nur auf sowas rein. Vor meinen Freunden gibst du an und stellst mich hin als Hampelmann. Das bringt mich nachts sogar in Traum, im tiefen Schlaf noch auf den Baum. Ich hab gedacht, du hast mich lieb, als ich für immer bei dir blieb. Wenn du nur still wärst, das wäre schön. Du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Bei Tag und Nacht denk ich daran, ob das nicht anders werden kann. Du bist doch schließlich meine Frau, doch werd ich nicht mehr aus dir schlau. Zeig mir doch, dass du mich noch liebst, wenn du dir etwas Mühe gibst, mit einem kleinen Lächeln nur. Und tu auch was für die Figur, dann hätt ich wieder neuen Mut und alles würde wieder gut. Sei doch ein bisschen nett zu mir, damit ich dich nicht ganz verliere. Denk an die schöne Zeit zurück, die Liebe auf den ersten Blick, wie ich am Abend zu dir kam und dich in meine Arme nahm. An meinem Herzen, das wäre schön, da lass dich gehen. Da lass dich gehen.